Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Seit über 30 Jahren schreiben und produzieren die Pet Shop Boys Elektropop. Und meist sind sie dabei überaus erfolgreich. West End Girls, It's a Sin oder Go West, das sind nur einige ihrer großen Hits. Ist das einfach oberflächlicher und gefälliger Pop für den Mainstream? Vorsicht, da lohnt es sich, genauer hinzuhören. Zum Beispiel bei dem Song Love is a Bourgeois Construct.
Der Protagonist ist von einer Partnerin oder einem Partner verlassen worden und es gibt eine relativ typische Reaktion: Was ich nicht haben kann, das will ich auch gar nicht. Ist auch besser so, dass sie weg ist. Nur richtet sich die Ablehnung in diesem Fall nicht wie sonst gegen den Partner, das wäre ein Klischee, sondern, das ist das Originelle dieses Liedes, gegen die Liebe an sich. In den Pet Shop Boys Songs geht es eher um gesellschaftliche Fragen, um soziopolitische Rahmenbedingungen der Liebe. Was macht das kapitalistische System, in dem wir lieben, mit der Liebe? Was macht das britische Klassensystem mit der Liebe? Sind wir noch fähig zur Liebe, wenn unser alltägliches Denken auf Gewinn, Macht und Besitz gerichtet ist?
Die Songtexte der Pet Shop Boys sind oft reflektierte Kommentare über uns und die Gesellschaft, in der wir leben. Das sagt der Musikwissenschaftler Ralf von Appen. Auch wenn es ums Thema Liebe geht, gilt das. Einen ganzen Vortrag lang erzählt von Appen, was es mit der Liebe in den Songs der Pet Shop Boys auf sich hat. Er erklärt, warum Sänger Neil Tennant die Texte kühl und fast gefühlslos zu singen scheint, wie sich die Pet Shop Boys distanziert und wie durch eine Maske inszenieren und wie sie sich ganz bewusst gegen alle Formen von Authentizität abgrenzen. Von Appen nimmt Songs wie Rent oder Love is a Bourgeois Construct auseinander, analysiert die Musik, den Text, den Vortragsstil. Hinterher hört man die Musik der Pet Shop Boys mit ganz anderen Ohren als zuvor. Ralf von Appen ist Spezialist für populäre Musik und Musikpsychologie. Sein Vortrag hat den Titel Love etc., Liebe in den Songs der Pet Shop Boys. Er hat diesen Vortrag auf einer Tagung des Einstein-Forums Potsdam über Liebeslieder gehalten. Herztöne, Inszenierungen der Liebe in der populären Musik, hieß diese Konferenz, die am 11. November 2016 stattfand. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem unterhaltsamen Vortrag.
Warum interessant? Weil die Pet Shop Boys seit ihrem Durchbruch 1985 mit West End Girls bis heute neben Depeche Mode vielleicht eine der wenigen wirklich bis heute erfolgreichen und aktiven Bands sind mit einer sehr spezifischen 80er-Jahre-Ästhetik, die geprägt ist durch eine starke Abgrenzung von der Rock-Ästhetik, von der Rock-Moral auch vielleicht, der 1960er und 70er Jahre. Darunter verstehe ich Rockmusik als Gegenkultur, gebunden an verschiedene Ideale von Authentizität. Zum Beispiel die persönliche Authentizität, die von Rockmusikern fordert, dass man seinen eigenen Vorstellungen treu bleibt, dass man sich nicht ausverkauft. Sell out ist so der größte Vorwurf, den es gibt. Also dass man einem persönlichen Kompass folgt in dem, was man künstlerisch tut und sich nicht nach dem Markt richtet. Eine zweite Form von Authentizität wäre die soziokulturelle Authentizität, dass man also nicht nur seinem eigenen Kompass folgt, sondern dass man einer Community treu bleibt, aus der man gekommen ist, dass man, egal wie berühmt man wird, seine Wurzeln quasi nicht vergisst. Und einen schönen Konflikt zwischen persönlicher Authentizität und soziokultureller Authentizität sehen wir zum Beispiel bei Bob Dylan in dem Moment, wo er sich überlegt, elektrisch zu spielen, eine Rockband zu gründen, und man ihm vorwirft, genau das zu tun, dass er die Folk-Community verrate und er selber hat aber für sich entschieden, die persönliche Authentizität ist wichtiger, ich brauche das, um mich anders ausdrücken zu können als zuvor. Das dritte wäre die emotionale Authentizität, das heißt unsere Forderung an Rockmusiker und auch Popmusiker, über ihr eigenes Leben zu singen, kein Schauspieler zu sein, der irgendeinen fremden Text vorträgt, sondern dass wir es oft besonders gut finden, wenn autobiografische Bezüge da sind. Siehe Adele, die dann auch bei ihren Ansagen immer erklärt, aus welcher Trennung der Song jetzt hervorgegangen ist und dass sie ihn selbst geschrieben hat und dass sie also wirklich über ihr eigenes Leben singt. Und viertens, eine handwerkliche Authentizität. Das heißt, dass die Musiker ihre Musik tatsächlich selbst machen, dass sie in der Lage sind, sie selbst zu spielen und dass sie ohne technische Hilfsmittel wie Playback, Autotune oder dergleichen ihre Musik präsentieren können. Man will also nicht getäuscht werden auf all diesen vier Ebenen, insbesondere aber nicht, was das Handwerkliche angeht. Und auf all diesen vier Ebenen der Authentizität wollen die Pet Shop Boys nicht mitspielen. Es beginnt auf der handwerklichen Ebene, die sind mit einem Synthesizer auf der Bühne. Natürlich muss da vieles vorproduziert sein. Und die ersten Jahre, ich glaube, bis 89 sind sie überhaupt nicht live aufgetreten und haben daraus auch eine Tugend gemacht, indem sie gesagt haben, wir sind doch keine Rockband, wir sind eine Popband, wir müssen nicht live spielen. Zu den anderen Punkten werde ich im Verlauf des Vortrags kommen, aber sie haben all diesen Ideen von Authentizität widersprochen und sich ganz demonstrativ als Popband, als 80er-Jahre-Band positioniert gegen dieses Hippietum des Rocks der 60er und 70er Jahre. Und dann haben sie sich auch noch als homosexuell geoutet in einer heteronormativ geprägten Popkultur, sodass sie eigentlich Außenseiter in vielerlei Hinsicht waren, die aber immer auf den Mainstream-Markt gezielt haben mit ihrer Musik. Ja, also es war ihnen auch immer wichtig, dass sie Pop-Hits haben, dass sie Singles schreiben, dass sie in den Top Ten landen. Da waren sie in den 80er Jahren nicht die einzige Band, aber mit Beginn der 90er gab es eigentlich einen Backlash und diese Authentizitätsideale sind wieder die Norm geworden. Mit Nirvana beispielsweise, mit den Unplugged-Konzerten von MTV, wo eben all diese Werte, emotionale Authentizität, handwerklich und so weiter, wieder hochgehalten worden sind. Die Ästhetik des Duos ist also eine ganz eigene, eher randständige, anders als ihre Musik, die, wie gesagt, auf den Mainstream zielt. Hinzu kommen noch ausgefeilte Songtexte, was im Bereich der elektronischen Tanzmusik ja eher selten anzutreffen ist. Ich werde also drei Songs von den Pet Shop Boys thematisieren, die mir eben aufgrund der interessanten Titelgebung aufgefallen sind. Zunächst Love is a Bourgeois Construct, Rent und Love Etc. Ich beginne mit Love is a Bourgeois Construct aus dem Jahr 2013 und das muss ich trotz seiner fast 6 Minuten doch zu 3/4 ungefähr spielen, weil der Song eine ganz eigene Dramaturgie hat, die sonst verloren ginge. Die anderen Stücke werde ich dann nur anspielen. Der Text ist mir wichtig, deswegen werde ich ihn auch, wie viele meiner Vorredner, projizieren, aber ich werde strophenweise vorgehen, damit Sie nicht vorlesen können oder zurückspringen. Weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, wenn ich ein Textsheet vor mir habe, dann bin ich immer schon mit dem Text fertig, bevor der Song fertig ist und langweile mich dann oder ich denke in Stücken, wo kein Text da ist, weil Instrumentals da sind, die wären nicht so wichtig. Also das verändert einfach das Hören und den Blick auf den Song, wenn man gleichzeitig den ganzen Text vor sich hat. Es kommt jetzt noch einmal die Bridge, feeling tough and talking bitter, but better now that und so weiter. Ja, erstmal zum Text. Der Protagonist ist von einer Partnerin oder einem Partner verlassen worden und es gibt eine relativ typische Reaktion, was ich nicht haben kann, das will ich auch gar nicht. Ist auch besser so, dass sie weg ist. Nur richtet sich die Ablehnung in diesem Fall nicht wie sonst gegen den Partner, das wäre ein Klischee, sondern, das ist das Originelle dieses Liedes, gegen die Liebe an sich. Das Verlassenwerden habe deutlich gemacht, Liebe ist nur eine Fiktion des Bürgertums, dementsprechend bricht der Protagonist nicht nur mit der Liebe, sondern versucht auch bürgerliche Verhaltensweisen vollständig abzulegen. So drückt er es zumindest vornehm aus, tatsächlich würde man das wohl als Rumgammeln oder Verwahrlosung bezeichnen, was er treibt. Er langweilt sich zu Tode, strengt sich für nichts mehr an. Insgesamt wird durch die Wahl der Sprachebene und durch die Musik recht schnell klar, dass es sich um einen Witz, um Satire handelt. Wir hören nicht nur den Protagonisten sprechen, sondern es wird sich zugleich über ihn lustig gemacht. Für einen Popsong wird eine auffallend elaborierte Sprache benutzt, mit Wörtern wie blatant fallacy, aspirations oder den fremdsprachlichen Begriffen bourgeois und Schadenfreude. Über diesen gebildeten Habitus wird sich lustig gemacht, da er im krassen Widerspruch zu dem Couch-Potato-Leben steht, das der Protagonist gegenwärtig führt. Zudem steht die angebliche Bildung offenbar auf wackeligem Fundament. Es wirkt oberflächlich angelesen, aus Student-Paperbacks oder an der Uni aufgeschnappt. Entsprechend wird auch keine ausgefeilte Theorie präsentiert. Da hätte man ja noch tiefer auf Marx eingehen können. Liebe als Fiktion, um das Klassensystem aufrechtzuerhalten, Liebe als Kontrollinstanz, um Frauen als Besitz ansehen zu können, sondern es wird eben nur mit Schlüsselbegriffen anzitiert. Und ganz am Schluss wird dann offensichtlich, dass die vermeintlich politische Reaktion nur ein trotziger Rechtfertigungsmechanismus war. Sollte die Partnerin zurück zu ihm kommen, würde er die neu angenommene Haltung sofort über Bord werfen. Ein selbstironischer U-Turn hier am Ende. Abgesehen von dem Sprachniveau bietet auch die Form des Textes einige Auffälligkeiten. Wir haben 6 Strophen, unterbrochen durch eine Bridge, die auch am Ende steht und die ganz am Anfang instrumental antizipiert wird. Der Protagonist oder Songwriter nimmt sich hier also sehr viel Zeit. Er hat ja genug, offenbar. Eine fast dylaneske Abfolge vieler, vieler Strophen. Das Thema wird überhaupt erst im 3. Vers klar. Die ersten beiden lassen uns noch gar nicht vermuten, warum Liebe jetzt plötzlich ein bürgerliches Konstrukt sein soll. Und zu dem hohen Sprachniveau passt der offensichtliche Wille zur formalen, gewitzten Gestaltung. Also mein strenges Reimschema. Ich habe jetzt die A's und C's alle weggelassen, aber dieses Schema A, B, C, B, E müsste es eigentlich heißen, Verzeihung, wird ziemlich streng durchgehalten, abgesehen von Strophe 3, wo sich alles auf Reality, Fallacy, Fidelity, Me reimt. Dann haben wir eine Menge Alliterationen. Watching the weeds, taking my time, lonely layabout, bitter but better. Bei bitter but better auch ein Enjambement über die Zeile hinaus. Und dann die auffällige Schlusszeile, until you come back to me, die dadurch überrascht, dass sie eben nicht nur inhaltlich erstmal unerwartet ist, sondern auch kaum ins Versmaß passt. Wir haben zuvor in der Schlusszeile jede Menge Silben, vor allem in Strophe 2, like all their aspirations, it's a fantasy, mit 12 Silben. Und am Ende dann eben nur 7. Und da muss der Sänger auch dann wirklich Lücken lassen, um die in dem gleichen Zeitraum unterzubringen. Also until you come back to me. Das fällt auch auf, dass es aus dem Versmaß fällt. Auch die Musik ist sehr bewusst gestaltet und lädt zur semantischen Deutung ein. Da haben wir diese Symmetrie eben. Der B-Teil steht zu Beginn, er steht in der Mitte und er steht am Ende. Also hier auch hier in Formwille, wie im Text. Dann die Langeweile, über die gesungen wird, sieht man vielleicht auch darin ausgedrückt, dass der Rest alles der A-Teil ist, dieser 16-taktige Block, der harmonisch immer identisch ist, mal instrumental, mal mit Gesang, der also dreimal vor der Bridge kommt, dreimal nach der Bridge. Insgesamt also 8,5, 9,5 Mal die gleichen 16 Takte, das ist schon Geduld erfordernd. Und Geduld wird auch gebraucht, um überhaupt zum Ende dieser 16 Takte zu kommen. Der harmonische Ablauf braucht also 16 Takte, um auf einer Tonika anzukommen, um so ein Nachhausegefühl zu bieten. Und das ist gerade in heutiger Zeit und auch gerade in elektronischer Tanzmusik völlig ungewöhnlich. Üblich sind 4 Takte, dann sind wir harmonisch wieder da, wo wir angefangen haben. Vielleicht auch mal 8, aber 16 ist völlig unerhört. Zum hochkulturellen Sprachniveau passt auch die Anspielung auf barocke Kunstmusik im zentralen Baustein der Songform, der sich zu Beginn mit öffnenden Filtern langsam einschleicht, dieses da-da-da-da, da-da-da-da und so weiter, was uns vielleicht an Bach denken lässt. An barocke Zeit, womit wir häufig heute wahrscheinlich Bildungsbürgertum assoziieren, was damals allerdings höfisch oder kirchliche Musik war, tatsächlich ist es nicht Bach, sondern Henry Purcell aus King Arthur. Und zwar ausgerechnet, dass noch eine weitere Anspielung, die Einleitung zur Frostszene, in der es dann in der folgenden Arie darum geht, dass Liebe selbst die kältesten Herzen zum Schmelzen bringt. Ja, das stand hier offensichtlich Modell. Tatsächlich gibt es aber eine Musik, die noch näher dran ist und die das Bindeglied ist zwischen Purcell und Pet Shop Boys. Und zwar ist das von Michael Nyman, US-amerikanischer Minimal-Music-Komponist, aus der Filmmusik zu The Droughtman's Contract von 1982, dieses Stück Musik. Aber auch das ist bereits von Purcell inspiriert. Die Harmonik habe ich Ihnen hier einmal aufgezeichnet, dieser 16 Takte, die ist sehr busy. Sie braucht eben, wie gesagt, lange bis zum Ruhepunkt und es findet mittendrin eine Modulation in Melodie und Harmonik statt. Wir beginnen in C-Dur, ganz bekannte Floskel, 1, 6, 4, 5, C, A-Moll, F, G. Dann verlassen wir für 2 Zeilen das Gebilde, das ist so eine Zwitter-Sache. Wir haben kein C-Dur mehr Akkord. Und dann am Ende von Zeile 3 wird klar, dass wir nach G-Dur uns bewegen, über die 2-5-1-Kadenz, wo G dann das erste Mal vorkommt. Und die wird dann nochmal in einer authentischen Kadenz, wie es heißt, bestätigt durch eben die Verbindung Subdominante, Dominante, Tonika, Tonika. Und wir sind in G angekommen. Dann geht es sofort wieder mit C weiter und wir hören es wieder in C. Diese authentische Kadenz, also über 4-5-1 zu kommen, die ist heute in Popmusik generell sehr ungewöhnlich. Das hat man bis in die 50er Jahre gemacht und dann galt es als schlagerhaft, als kitschig. Und gerade die Rockmusik, The Who, The Stones und so, haben das bewusst vermieden in den 60er Jahren und andere Arten von Schlussbildungen gefunden. Und gerade auch in heutiger elektronischer Tanzmusik mit ihren 4- bis 8-taktigen Loops finden sie nicht diese authentische Kadenz, weil sie als viel zu einfach, als banal gilt. Es ist also durchaus auffällig, dass das hier gemacht wird. Der B-Teil bietet größtmöglichen Kontrast zu dieser Busyness im A-Teil, indem wir 16 Takte lang auf einem Akkord bleiben. Auf C nämlich, C-Moll dann in dem Fall, also auch der Kontrast über Moll. Es gibt so eine absteigende Linie dann, statt der sprunghaften Melodik, die wir in dem A-Teil haben. Und natürlich gibt es noch diesen großen Bruch zwischen dieser barocken, hochkulturellen Ebene mit der elektronischen Tanzmusik mit dem Disco-Galopp, das seit den 70ern typisch ist eben für Disco. Eine Four-to-the-Floor-Bass-Drum, also eine Bass-Drum auf jede Viertel, die auch symbolisch steht für elektronische Tanzmusik. und diesem typischen Trichter-Break, nach dem wir gerade ausgestiegen sind, also Verdoppelung der rhythmischen Werte von Viertel auf Achtel auf Sechzehntel und dann geht es wieder in den A-Teil. Das ist ja ein enormer ästhetischer Bruch, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden und sehr selten. Sehr schön ist auch die ästhetische Verhackstückelung des schönen Wortes Bourgeoisie. Können wir hier noch einmal hören? Und schon sind wir wieder bei Purcell. Das wird zu einem Spiel mit reinem Klang, fast comichaft wird das Wort hier quasi stellvertretend für die Bourgeoisie zerstört. Ein musikalischer Kommentar, den wir beim Hören auch nicht der singenden Persona zuschreiben, weil es eine ganz andere Stimmgebung ist, die hier das Wort Bourgeoisie ausspricht. Der Gesangsvortrag passt zur Absage an die Macht des Gefühls in den Lyrics. Er wirkt kalt und fast emotionslos, wie so häufig bei Neil Tennant. Er singt alle Töne sehr, sehr klar, vermeidet Schleifer, Vibrato, Blue Notes, Melismen und sonstige Verzierungen. Er singt also sehr ordentlich und, wenn man so will, vielleicht sehr weiß. Er vermeidet also vieles, was wir mit Emotionen verbinden. Das kann dann kalt wirken, aber auch Reinheit, Unschuld oder Naivität assoziieren lassen. Dazu kommt dann noch die Produktion der Stimme, stark gefiltert, fast wie eine Telefonstimme, mit Autotune. Das nimmt der Stimme das Menschliche, es wirkt noch kälter, isolierter, noch einsamer. Intimität wird absolut verhindert. Ja, das können wir jetzt witzig finden, witty, clever, vielleicht auch nett anzuhören, aber sagt es uns auch etwas Allgemeineres über die Liebe in unserer Zeit, über Wünsche und Weltschmerz einer Generation? Nun, obwohl es uns vorführt, wie einige auf das Verlassenwerden reagieren, ist es wohl kein Liebeslied im engeren Sinne. Das Ziel ist nicht to stir up powerful feelings, wie es im Call für diese Tagung heißt. Es ist nicht der Versuch, authentisch, unmittelbar zum Ausdruck zu bringen, wie sich Trennungsschmerz anfühlt. Es ist eher eine Karikatur, ein cleverer Witz in Musik- und Textform. Trotzdem bleibt offen, ob das nicht doch eine ernst gemeinschaftete Botschaft am Ende sein soll, dass das Gefühl, die Liebe am Ende stärker als alle intellektuellen Bewältigungsstrategien ist und wir in der Liebe irrational handeln und handeln sollen. Das wäre also ein bisschen wie in dem Vortrag von Rüdiger Zill vorhin, das Klischee wird erkannt, benannt und kann dann doch wieder mit einem Augenzwinkern vielleicht genossen werden. Gerade in dieser Vermeidung von Festlegungen ist das Lied dann doch aber paradigmatisch für eine bestimmte gegenwärtige Kultur. Hier, wie auch in vielen anderen Stücken der Pet Shop Boys, kommt eine typische, in den 80er Jahren entwickelte postmoderne Grundhaltung zum Ausdruck, die sich klar von der dominanten, unmittelbaren, authentischen, emotionalen Authentizität absetzen will, wie sie eben im Rock der 60er und 70er, sowie auch heute noch im Pop-Mainstream Konjunktur hat. Also Adele habe ich schon genannt, oder denken Sie an Neil Young oder Bruce Springsteen, da hat Ironie bis heute sehr wenig zu suchen. Also Widersprüchlichkeit, Ironie, Bricolage, das Zusammenbringen von High- and Low-Culture, hier ganz buchstäblich in diesem Stück, das Spiel mit Zitaten, mit Intertextualitäten, mit Uneigentlichkeit, das bekommen wir hier von den Pet Shop Boys in Perfektion serviert. Das zweite Stück, Rent.
Dress me up, I'm
Worum geht's hier? Das lyrische Ich liebt einen offenbar reicheren Partner oder eine Partnerin. Das Geschlecht beider bleibt bewusst im Unklaren. Es kann sich um einen Rentboy handeln, einen männlichen Prostituierten. Das legt der Songtitel für einige vielleicht nahe. Aber es gibt keine hinreichenden Hinweise auf irgendeine Geschlechterkonstellation. Es kann auch einfach die Wohnungsmiete gemeint sein, die da bezahlt wird. Tennant hat in Interviews darauf hingewiesen, er hätte das aus der Perspektive einer Frau geschrieben, die einen Mann ansingt, aber Songwriter können viel erzählen. Wichtig ist, was wir da hören. Diese Liebe wird als völlig problemlos beschrieben. I'm your puppet and I love it. It's easy, it's so easy, wäre später noch gekommen. We never ever argue. Als würde diese eher ungewöhnliche Beziehung entgegen unserer Erwartungen umso problemloser funktionieren. Nicht etwa, weil klar ist, dass es nur ums Geld geht und Liebe überhaupt keine Rolle spielt, im Gegenteil. Words mean so little and money less when you're lying next to me. Echte Liebe und hohes Machtgefälle scheinen sich hier nicht auszuschließen. Das ist dann vor allem sehr ungewöhnlich, sowas aus der Position des Schwächeren gesungen zu hören und dann auch noch von einem männlichen Sänger. Das widerspricht den Macho-Idealen, die lange Zeit auch bis in die 80er hinein sicherlich die Rockmusik dominiert haben. Interessant ist dann auch, dass das Verbindungswort fehlt zwischen I love you und you pay my rent. Man denkt sich natürlich ein because, aber es wird nicht gesungen, ganz bewusst. Aber ich denke, es gibt doch so etwas wie einen winzigen Schatten in der Beziehung oder zumindest Zeilen, die uns stutzen lassen. Zum einen, but look at my hopes, look at my dreams, mit dem but davor. Was ist aus der Persönlichkeit des Protagonisten geworden? Spielen seine Wünsche keine Rolle in dieser Beziehung? I'm your puppet? Sind die Hoffnungen und Wünsche die Currency, also der Preis, den er zu zahlen hat? Hat er also doch einen Teil seiner Persönlichkeit verkaufen müssen und bereut dies nun? Der bewusst offene Text gibt darauf keine klare Antwort. Zum anderen die Zeile You took me to a restaurant, auch sehr prononziert gesungen, off Broadway to tell me who you are. Das klingt nicht gerade nach einer engen Beziehung, nach Zusammenwohnen beispielsweise. Ja? Geht es um eine geheimnisvolle Existenz des Reichen? Wieso kennen die sich nicht richtig, wenn sie doch im Rest des Textes so eine enge Beziehung zu führen scheinen? Und dann stellt sich die Frage, können wir dem Protagonisten überhaupt glauben? Ist er ein zuverlässiger Erzähler? Oder findet sich die eigentliche Message hier, wie beim zuvor gehörten Song, nicht in den Aussagen des Ich-Erzählers, sondern auf einer Metaebene, zu dem dann natürlich auch die Musik beitragen würde? Was trägt sie denn bei? Auch hier ist Tennants Stimme wieder sehr sanft, sehr klar, nicht aggressiv oder impulsiv, sondern wieder sehr kontrolliert, sehr beherrscht. Er intoniert und prononziert überaus exakt. Und die Persona, die so in unserer Vorstellung entsteht, oder in meiner zumindest, leidet nicht unter der Situation. Sie wirkt nicht schwach oder unterdrückt, sondern ehrlich, reflektiert, nüchtern. Es ist keinerlei Ironie eigentlich zu hören. Außer vielleicht an der Stelle Ecstasy, wie das gesungen wird. Also alles andere als ekstatisch jedenfalls. Überhaupt gibt es seltsame Betonungen. Currency, ich kann es jetzt gar nicht nachmachen, aber es sind einige Worte da, die gegen der eigentlichen Betonung gesungen werden. I love you, who, auch, oder Currency, wie gesagt. Das wirkt wiederum sehr kontrolliert, nicht impulsiv, nicht emotional. Hinzu kommt in der Produktion der Stimme noch ein starker Hall und der Sänger wirkt dadurch für uns vielleicht isoliert. Das You scheint jedenfalls nicht anwesend zu sein. Es gibt wiederum keinerlei Intimität, als wäre es ein wirkliches Zwiegespräch. Wenn man das Stück besser kennt, fällt einem das vielleicht nicht mehr so auf, wenn man es für selbstverständlich hält. Aber wenn man das mit einer anderen Version vergleicht, dann wird deutlich, wie wichtig Tennants Gesang ist für unsere Interpretation. Es gibt eine Coverversion von Liza Minnelli. Buy whatever I need, but look at my hopes, look at my dreams. The currency we've spent, I love you, you pay my rent. Es fällt erst auf, wie roboterhaft, unmenschlich eigentlich Neil Tennant singt, wenn man hier so einen eher typischen Vortrag hört, wie wir es aus der Popmusik kennen, ohne dass dadurch deutlich wird, wie hier die Beziehung genau aussieht. Es wird einfach viel Gefühl reingelegt, ohne dass mir dadurch klarer wird, was das für eine Beziehung ist. Und dementsprechend verliert der Song für mich durch diesen Versuch, das wieder reinzubauen, was Tennant von Beginn an weggelassen hat. Die Harmonik ist hier recht einfach. Nach wenigen Takten stellt sich heraus, dass wir uns in A-Moll befinden. Wir haben die Akkorde A-Moll, F-Dur, G-Dur, E-Moll. Das Stück beginnt aber trügerisch in C-Dur. Das ist also das sehr häufig zu findende Spiel mit der parallelen Molltonart. Wir sind dann schnell in A-Moll. Das Ganze läuft sehr häufig durch, dieses Schema. Und wenn es dann an die Stelle kommt, but look at my hopes, look at my dreams, dann beginnt die Stelle mit C-Dur. Dem parallelen Dur-Akkord, geht nach F und dann bald wieder zurück zu A-Moll. Und das ist so ein besonderer Moment in dem Song, wo für mich plötzlich die Sonne aufgeht. Also der fällt einfach auf und dieser plötzliche Dur-Akkord ist eine Auffälligkeit, einfach, wenn ich das höre. Und ausgerechnet bei der Stelle, die ich zuvor als Schatten in dem Text identifiziert hatte, look at my hopes, look at my dreams, das lenkt die Aufmerksamkeit auf diese Widersprüchlichkeit vielleicht. Das ist dann auch die einzige Zeile, die im ganzen Text viermal vorkommt, die also später nochmal einzeln wiederholt wird, scheint also wichtig zu sein. Ja, ist das jetzt ein Love-Song? Wieder scheint das Kalkulierte des Songs, das wenig Emotionale dagegen zu sprechen. Wieder wirkt es, als spiele Tennant eine Rolle, als singe er durch die Maske. Es ist vor allem aber auch wieder ein Lied über Liebe, nicht authentischer Ausdruck von Gefühlen. Die zentrale Frage des Textes und im Zusammenhang mit der Musik ist dann, wie kann Liebe funktionieren, wenn die materiellen Grundlagen, wenn die Besitzverhältnisse beider Partner so unterschiedlich sind? Macht es das einfacher? Unmöglich? Gibt es moralische Probleme? Kann aus käuflicher Liebe echte Liebe werden? Es ist also ein Stück, das den Pop- und vor allem den rocktypischen Rollenklischees komplett widerspricht. Es zeichnet ein Mainstream-untypisches Bild von Liebe mit sehr poppiger Musik, die auf den Mainstream zielt. Und bedeutet so, wie alle gelingende Popmusik, sehr Verschiedenes für verschiedene Publika. Ich komme zum dritten Stück, Love Etc. Also im ersten Verse geht es darum, nicht Boy meets Girl, sondern Boy needs Girl. It's tough getting on. Ich finde den Verse nicht besonders wichtig. Im Chorus werden dann viele Dinge aufgezählt, die man eben nicht braucht im Leben, um glücklich zu werden. Allerlei materielle Dinge wie, man muss kein großer, reicher Hollywoodstar sein, kein schnelles Auto haben, kein Leben mit Macht und Reichtum führen, kein Haus in Beverly Hills haben, kein Papa, der die Rechnung zahlt. Man muss nicht schön sein, aber zugegebenermaßen, es hilft, es schadet auch nicht. Wobei man nicht genau weiß, ob sich das Beautiful, but it helps nur auf Beautiful bezieht oder auf all die vorher aufgezählten Dinge, die nicht schaden im Leben. Die Songform ist ungewöhnlich. Nach diesem Verse-Chorus-Paar, du hast erstmal die zwei Standardmodule der Popmusik überhaupt heutzutage ausmacht, geht es völlig ungewöhnlich weiter. Wir haben hier einen weiteren, vielleicht C-Teil, obwohl A, die sind verwandt, deswegen steht hier jeweils A, also harmonisch passiert nichts anderes im Chorus als am Verse. Wir haben dann hier einen neuen Teil, der auch noch dreigeteilt ist, dazu auch noch unsymmetrisch geteilt, also 8 plus 4 plus 8, auch das ist relativ ungewöhnlich, in dem dann noch weitere Dinge aufgezählt werden, die letztlich nicht zum Glück führen. Also kein Gulfstream Jet, kein Big Blank Check und so weiter. Dann You Need More, You Need More, You Need More, You Need More. Die rastlose Suche nach dem nächsten Kick wird vielleicht durch diese individuelle Songform mit ihren vielen aneinandergereihten Teilen versinnbildlicht. Das ist schon eine Auffälligkeit, so eine Form zu präsentieren. Da muss man sich schon fragen, ob das vielleicht mit dem Songtext zusammenhängt. Und da eben dieses You Need More, You Need More, You Need More immer wieder im Text vorkommt, könnte das also mit der Songform insofern zusammenhängen, dass wir immer noch einen neuen Formteil, einen neuen Kick, einen neuen Reiz, eine neue Attraktion auch in der Musik geboten kriegen. So eine rastlose Suche vielleicht. You Need More haben wir auch schon im Intro als Beginn gehört, so gehetzt gesungen, maschinenhaft gesungen auch, Assoziationen an Fließband können da vielleicht aufkommen, es wurde staccato gesungen, fast zwanghaft wiederholt. Die Doppeldeutigkeit wird dann erst an dieser Stelle deutlich, die ich hier markiert habe, von You Need More, You Need More, You Need More. Man denkt an More Materielles, aber tatsächlich ist es dann etwas qualitativ anderes, was am Ende kommt. Nicht You Need More of the Same, sondern You Need Love. Das ist die Lösung. Hier kehrt erstmals musikalisch Ruhe ein. Zuvor waren es in diesem Teil immer mehr Worte, die sich auf or reimen. A lover or, door to door, another shore, you need more. Und love sticht dann also auch vom Reimschema raus. Und überhaupt ist das Verhältnis von Ruhe und Unruhe hier ein zentrales musikalisches Thema des Songs. Zuvor war die Melodie enorm busy, ungewöhnlich sprunghaft. Üblich ist, dass wenn wir einen Sprung nach oben haben, eine Terz beispielsweise, danach das durch einen Schritt nach unten ausgeglichen wird, einfach um es sangbar zu halten. Das ist hier nicht der Fall, sondern die Pfeile machen es deutlich. Wenn es hochgegangen ist, geht es danach nochmal hoch und nochmal hoch, sodass wir eine seltsame Gesangsmelodie haben, die eben auch fast nie auf dem Grundton D zur Ruhe kommt, sondern die auch quasi auf der Suche ist, ähnlich wie die Songform, wie das der Text eben auch sagt. Bis dann beim Love-Teil, wo sind wir jetzt? Ah ja, ach so, genau, Unruhe, auch noch durch die Synkopen. Ich habe die hier alle rot markiert. Wir haben immer da-da-da, 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 da-da-da. Also jede Betonung kommt auf einem eigentlich unbetonten Und, also auf eine Achtel zwischen zwei betonten Zählzeiten. Wo das jetzt herkommt, weiß ich leider nicht. Das war Rand. Egal. Jedenfalls auch Unruhe auf dieser rhythmischen Ebene. Und bei dem Love-Teil ist dann alles ausgeglichen tatsächlich. Wir haben eine ganze Note, das erste Mal im ganzen Song. Wir haben diesen leichten Anschleifer. Wir haben dann fast drei Takte Pause. Hier kehrt Ruhe ein. Die Lösung ist also nicht nur auf textlicher Ebene gefunden, sondern dieses Hamsterrad dreht sich an dieser Stelle nicht weiter, sondern ganz ruhig und auch von unten angesungen haben wir Love jetzt hier auch musikalisch als Lösung. Dann auch noch dreimal wiederholt. Hinzu kommt, dass wir in diesen Teilen, die gehetzt wirken, auch keine befriedigende, authentische Kadenz haben, wie in Love is a Bourgeois Construct, also nicht 4-5-1, sondern Moll 1, Moll 5, Moll 4, das nennt man plagale Kadenz in dem Fall, modal, also macht uns, hat nicht dieses Spannungsverhältnis von Dominante, die sich dann zur Tonika auflöst. Also das alles symbolisiert für mich ein Nicht-zur-Ruhe-Kommen, ein Nie-zufrieden-Sein, keine Besinnung auf das Wesentliche. Und dann kommt sogar noch ein neuer Songteil, Too Much of Everything is Never Enough, ein D-Teil gewissermaßen. Und erst nach knapp 2 Minuten, das ist sehr ungewöhnlich, sind wir dann wieder bei bekanntem Material. Das kommt dann der nächste Verse, wo ich gerade abgebrochen habe, der interessanterweise weitgehend textidentisch mit dem ersten Verse ist, wohingegen der nächste Chorus, von dem wir eigentlich erwarten, dass er textidentisch sein sollte, nicht textidentisch ist. Dann gibt es in dem nächsten You Need More Teil wieder hochkulturelle Bezüge. You Need More Than a Gerhard Richter on the Wall, also aktuelle Kunst wird gesammelt. Oder man braucht keine Limousine, to drive your wife and lover to a white tie ball. Zynismus gewissermaßen, also man braucht, um glücklich zu sein, keine teure Limousine, die vom Chauffeur gefahren wird, wo dann die Frau und Lover Platz drin finden. Also man hat offensichtlich beides und ist trotzdem nicht zufrieden. Das Materielle, das ja offensichtlich nicht die Lösung des Problems ist, wird trotzdem ausführlichst in 13 aufgezählten Dingen beschrieben. Es ist aber fast nichts, von nichts anderem die Rede. Auf der anderen Seite wird die Liebe überhaupt nicht textlich ausgeführt. Es bleibt einfach bei You Need Love, was immer das heißt. Und dann gibt es eine Message vor dem letzten Chorus mit dem Text I Believe. Hier am Ende gibt es einen Teil, der ungefähr diesem Too-Much-Teil entspricht, aber eine andere Gesangsmelodie hat mit dem Text I believe that we can achieve the love that we need. I believe, call me naive, that love is for free. Dieser Teil hat besonderes Gewicht, er wird nicht wiederholt und kommt quasi als Fazit ganz am Ende, bevor der Chorus ein letztes Mal einsetzt. Wieder haben wir lange Notenwerte, diesmal aufsteigend, während alles vorher fast absteigend war. Helle I-Vokale, zuvor hatten wir die dunklen more. Alles reimt sich jetzt auf I und Believe. Ob das bewusst gestaltet ist, kann ich nicht entscheiden, aber es kann eben Wirkung auf den Hörer haben. Und erstmals hören wir an dieser Stelle ein Ich. Und man fragt sich, wer spricht hier eigentlich? Eine merkwürdige außenstehende Position der Persona. Bislang wurde nur du fast anklagend oder moralisierend gesprochen darüber, was alles falsch läuft im Leben. Ironisch gebrochen durch das Eingeständnis, dass man zwar nicht schön sein müsse, aber es eben auch helfe. Und plötzlich wird dann das Bekenntnis, ich glaube an die Liebe, geäußert. Wieder kein Liebeslied im engeren Sinne, sondern wieder ein Song über die Liebe und ihren Gegenspieler, das Geld, wie in Rent. Wie in Rent geht es um das Verhältnis von Liebe und Geld, aber während in Rent Liebe überraschenderweise trotz des Geldes funktioniert, bekommen wir hier die weniger originelle, aber bestimmt zutreffende Message, dass materielle Reichtümer am Ende nicht glücklich machen, sondern nur die Liebe. Ist das nun ernst gemeinte Aufklärung oder wird auch das wieder ironisch gebrochen? Ich finde den Text weitgehend ironiefrei. Allerdings fällt dann, wie gesagt, auf, dass fast nur über materiellen Besitz gesprochen wird. Ja? Words mean so little and money less. Warum dann darüber reden, wenn es doch so klar ist? Dann die Stelle eben, you don't have to be beautiful, but it helps. Auch das würde in einem Love-Song von Neil Young nicht vorkommen. Liebe kann man nicht kaufen, aber Schönheit kann man vielleicht kaufen und sie hilft auch doch. Das ist gerade nicht naiv, wie er sagt, sondern durchaus unromantisch und realistisch vielleicht. Auch ironisch die Stelle Call me naiv, also diese Naivität wird selbst aufgegriffen und kommentiert. Und wie er das singt, das klingt so heilig, dass diese brechende Stelle But it helps sicherlich sein muss in einem Pet Shop Boys Song. Dann haben wir Ironie auch bereits im Titel, Love etc. Das Zentrale, die Liebe, wird durch die drei Buchstaben herabgewürdigt, wie Liebe und andere Kleinigkeiten, was ja der Message des Songs widerspricht, aber vielleicht auf die Gefahr hinweisen soll, dass uns die Liebe aus den Augen gerät und zu einer Nebensache wird. Und dann das Gesamtbild. Die Musik und alles, was man von den Pet Shop Boys kennt, imprägniert einen dagegen, irgendetwas ohne Zweifel für bare Münze, für authentischen Ausdruck zu nehmen. Ich komme also zum Fazit. Sagen uns diese Songs etwas über die Zeit, über ihre Kultur? Im Call hieß es, der Love-Song enthält eine scheinbar individuelle Botschaft und doch sagen Liebeslieder etwas über die Generation aus, in der sie entstanden sind. Über die privaten und die politischen Stimmungen, die Wünsche und den Weltschmerz einer Zeit. In den besprochenen Songs geht es eben nicht um biografische Erlebnisse, um eine private Gefühlswelt, die in Songs zum Ausdruck gebracht wird. Es ist auch schwer vorstellbar, dass jemand sagt, da läuft unser Lied von den Pet Shop Boys. Es geht nicht um die eine konkrete Liebe, die ein Sänger erlebt hat oder vorgibt, erlebt zu haben. In den Pet Shop Boys Songs geht es eher um gesellschaftliche Fragen, um soziopolitische Rahmenbedingungen der Liebe, gesellschaftliche Gefahren für die Liebe. Was macht das kapitalistische System, in dem wir leben, mit der Liebe? Vielleicht auch, was macht das britische Klassensystem mit der Liebe, wenn wir das erste Stück nicht eher als Witz empfinden? Sind wir noch fähig zur Liebe, wenn unser alltägliches Denken auf Gewinn, Macht und Besitz gerichtet ist? Oder aber doch, bei allem Zynismus, die Liebe ist und bleibt bei den Pet Shop Boys das Höchste, gewinnt am Ende. Sie ist nicht zu toppen, zumindest jedenfalls ganz am Ende der Songs Love is a Bourgeois Construct und Love etc. Der gemeinsame Nenner aller Songs, keine Eindeutigkeit, es gibt immer ein Aber, einen Twist, keine klaren Botschaften, sondern sie sind bei den Pet Shop Boys immer ironisch in Frage gestellt. Ironie, Unentschiedenheit, Anti-Authentizität oder wie Lawrence Grossberg es nennt, authentische Inauthentizität, Uneigentlichkeit, kein unvermittelter Ausdruck, das sind alles typische Merkmale der Postmoderne, deren Kinder die Pet Shop Boys für mich ganz eindeutig sind. Vielen Dank.
was da alles drinsteckt in diesen Popsongs, wenn man nur genau hinhört. Das war der Musikwissenschaftler Ralf von Appel über Liebe in den Songs der Pet Shop Boys. Er hat diesen Vortrag am 11. November 2016 im Einstein Forum in Potsdam gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.